Freunde des Missionswerkes Mitternachtsruf. Mit folgender CD halten Sie eine Rarität in Ihren Händen. Der Gründer unseres Werkes, Wim Malgo, der bereits im August 1992 in seine himmlische Heimat berufen wurde, sprach am 30. September 1972 vor Hunderten von Leuten in Stuttgart über das Thema die große Scheidung. Vielleicht waren Sie ja sogar selbst dabei und können sich noch sehr gut an die aufrüttelnden Botschaften von Wim Malgo erinnern. Oder waren Sie womöglich noch gar nicht geboren? Wie auch immer, jedenfalls wünschen wir Ihnen viel Freude und gottesreichen Segen bei dieser Predigt mit dem Thema Die große Scheidung von Wim Malgo.
Nun wollen wir nochmal stiller werden zum Gebet. Herr, nun öffne uns dein lebendiges Wort. Gib uns empfängliche Herzen, damit, wenn nachher die große Scheidung vollzogen wird, es sich herausstellt, dass alle, die hier in diesem Saale sind, die Scheidung schon vollzogen hatten zwischen Licht und Finsternis. Wirke das um deines Namens willen. Amen. Nun unser Thema, die große kommende Scheidung. Ich lese dazu einige Versen. Zuerst auf dem ersten Blatt der Bibel. 1. Mose 1, Vers 3 und 4. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Ich wiederhole noch einmal diesen letzten Satz. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und dann erinnere ich euch an 2. Korinther 6, ab Vers 14 bis 18, wo unter anderem geschrieben steht, was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Ich möchte euch zunächst etwas sagen über die von Gott gewollte Scheidung, die er schon am Anfang seines Wirkens vollzogen hat. Wann war das? Eben als Gott handelte. Bevor Gott die Welt schuf mit all seiner Herrlichkeit, mit seiner verschwenderischen Vielfalt. Also wir können das gar nicht beschreiben. Psalm 19 ruft aus, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Man kann gar nicht sagen, wie herrlich Gottes Werken sind. Aber Gott handelte erst, er schuf erst die Welten und die Welt. Und uns, nachdem er Licht von der Finsternis geschieden hat. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Nun möchte ich die Frage aufwerfen heute Abend, ist für die Gegenwart Gottes Handeln etwa anders? Hat Gott sein Prinzip geändert? Niemals, meine lieben Freunde. Ich lese in Jakobus 1, Vers 16 und 17, dass bei dem Vater des Lichts kein Wechsel der Finsternis und des Lichtes ist. Keine Veränderung. Es heißt dort buchstäblich von dem Vater des Lichts, bei welchem ist keine Veränderung noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Das will praktisch bedeuten, jetzt für dich und für mich, wenn Gott heute nicht durch dein Leben handelt und segnet, dann deswegen, weil du die von Gott gewollte Scheidung zwischen Licht und Finsternis nicht bejahst. Das hat eben der Herr Jesus schon geklagt. Das Licht scheint in die Finsternis, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Das ist die Tragik in unserer Zeit, auch bei vielen Christen, dass sie diese große Scheidung nicht wollen. Andererseits möchten wir positiv sagen, wie radikaler, wie ernster wir willig sind, Licht und Finsternis in unser Leben scheiden zu lassen, desto mächtiger handelt Gott durch dein Leben. Die große Scheidung. Nun, für jetzt, was heißt das ganz praktisch? Wenn das nämlich der Schlüssel zum Handeln Gottes ist in und durch uns, dann müssen wir also notwendigerweise wissen, um welche Scheidung es in deinem Leben geht. Meine Freunde, keine andere Scheidung als diejenige, die Gott bereits vollzogen hat und immer wieder vollzieht. Die Scheidung zwischen Licht und Finsternis. Und da möchte ich die Kinder Gottes heute Abend Folgendes sagen. Die Scheidung zwischen Licht und Finsternis ist unsere Berufung. Schlechthin. Das hat ja Petrus ausgerufen in 1. Petrus 2, Vers 9. Der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Also, unsere Berufung als Gläubigen ist, dass diese Scheidung vollzogen wird. Nicht nur äußerlich, aber innerlich zwischen Licht und Finsternis. Aus diesem Grunde ruft Paulus auch in 1. Thessaloniker 5, Vers 5, ihr seid allzumal Kinder des Lichts. Und an den Ephesern schreibt er in Epheser 5, Vers 9, wandelt wie die Kinder des Lichts. Ich möchte mal in Substanz mit euch betrachten. Was ist es in Substanz, diese Scheidung von Finsternis und Licht? Das, meine Freunde und meine liebe Geschwister, ist zunächst das Fundament der Gemeinschaft mit anderen Kindern des Lichts. Dann haben wir die Einheit untereinander. Denn, wie sagt es Johannes in 1. Johannes 1, Vers 7, so wir im Licht wandeln, gleich wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Nicht, man muss die Gemeinschaft organisieren durch das Gespräch. Man kann die Einheit der Kinder Gottes nicht organisieren. Der größte Irrtum in unserer Zeit ist die ökumenische Bewegung, wo man die Einheit der Denominationen zwar organisiert, der Kirchen, aber die organische Einheit des Leibes Jesu Christi lässt sich nicht organisieren. Sie ist da bei denjenigen, die im Lichte wandeln. So wie im Licht wandelt, gleich wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Das ist nun der Wille Gottes, meine Brüder und Schwestern. Denn dieses im Licht wandeln, wenn wir sagen, ja Herr, das will ich, dass Licht und Finsternis in meinem Leben geschieden wird, dann ist das auch gleichzeitig die Grundlage der tieferen Reinigung. Wer tiefer gereinigt werden will, der muss nur ja zum Licht sagen, denn, heißt es weiter in 1. Johannes 1, Vers 7, so wir im Licht wandeln, gleich wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Man wird immer tiefer gereinigt. Was eigentlich aber diese Scheidung zwischen Licht und Finsternis ist für unsere Gegenwart, das wollen wir dann noch weiter hören. Alles Böse wird ausgeschieden. Alles Finstere wird ausgeschieden. Und meine Freunde, wenn wir das Finstere in unserem Leben, das Blei, das Schwere, das uns hinabzieht, nicht hinausscheiden lassen wollen, dann tut es der Herr eben durch Gericht. Ich denke da an das, was Gott durch Jesaja sagte, in Jesaja 1, Vers 25. Ich muss meine Hand wieder dich kehren und deinen Schaum aufs Lauteste ausfegen, und all den Blei ausscheiden. Es ist immer Blei. Beschmiere nur etwas mit Blei. Wirf es ins Wasser und es versinkt. Das Blei, das schwere Blei der Sünde, der Finsternis, lass dich ertrinken im Diesseitigen. Die große Scheidung. Jetzt, meine Freunde, das ist der Kampf heute. Wie damals, wie Gott am Anfang tat, er sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. So tut er es heute. Heute wird das Blei ausgeschieden in der Gemeinde Jesu, bei dem einzelnen Kind Gottes, damit es nicht versinkt in ewige Nacht, damit wir nicht zu schwer und im biblischen Sinn zu leicht erfunden werden. Das Blei wird ausgeschieden, damit zuerst, ich möchte es dreimal E nennen, Erneuerung entsteht, dann Erweckung, dann Entrückung. Ach, die Erneuerung haben wir alle mehr oder weniger erfahren. Dann kannst du jubeln in 2. Korinther 5, Vers 17, so jemand in Christo ist, Der ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Aber nun Erweckung, die Verscheidung durch Erweckung, meine Freunde, das ist aktuell in unseren Tagen. Denn Erweckung, wenn wir erweckt werden im biblischen Sinn, dann werden wir geschieden von der Finsternis, dann sind wir helle Lichter. Und da möchte ich ganz praktisch mit euch sprechen heute Abend und euch folgende Frage stellen. Will Gott überhaupt solch eine Erweckung, solch eine Scheidung schenken von Licht und Finsternis, die sich auswirkt? Will er das? Ja, meine Freunde, gehen wir die Sache auf den Grund. Welchen Grund haben wir anzunehmen, dass Gott heute eine Erweckung schenken will? Denn maßgebend ist immer und immer allein der Wille Gottes. Da muss man sich fragen, ja, wie offenbart Gott denn seinen Willen? Ich habe festgestellt, dass Gott seinen Willen auf dreifache Weise offenbart. Erstens durch ausdrücklich gegebene Verheißungen in der Bibel. Zweitens durch Führung des Heiligen Geistes. Drittens durch Fügung von Umständen. Und ich möchte mit euch diese Frage erforschen, ob der Herr eine derartige Scheidung von Licht und Finsternis bewirken will, in euch, in uns allen, in der Gemeinde Jesu, dass es zu einer Erweckung des Lichts kommt. Will er das? Wir müssen Gottes Willen diesbezüglich erforschen. Dann erst können wir fragen, will ich den Willen Gottes? Ja, willst du den Willen Gottes? Bitte, bevor wir weitergehen, prüfe dich jetzt, ohne dass du weiteres weißt von dieser Botschaft. Willst du den Willen Gottes für dein Leben? Entziehe dich doch nicht den Willen Gottes durch Ungehorsam. Ich schau einmal, wir wissen zum Beispiel den Willen Gottes in Beziehung auf die Errettung aller Menschen. 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt, Gott will, dass alle Menschen geholfen werden. Das wissen wir. Also da kennen wir den Willen Gottes, ja? Wir wissen den Willen Gottes in Beziehung auf unsere Heiligung. 1. Thessaloniker 4, Vers 3 sagt, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Da möchte ich eine Zwischenfrage stellen. Im Bereich von welchem Willen lebst du? Wir sind einem Willen unterworfen, meine Freunde, aus der unsichtbaren Welt. Entweder lebst du im Zentrum des Willens Gottes und es wird Erweckung durch dich geben, oder aber du bist nach 2. Timotheus 2, Vers 26 in des Teufels Strick gefangen, um seinen Willen zu tun. Sodass du seufzen musst, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Nun, in Beziehung auf diese Erweckung, diese Scheidung von Licht und Finsternis, was wir damals gesehen haben beim Anfang der Schöpfung, und Gott sprach, es werde Licht, und Gott sah, dass es nicht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis. Will Gott es heute auch tun? Will er Erweckung schenken? Ja, Gott will. Ich erinnere euch an zwei Symbolen der Erweckung in der Bibel. Zwei Symbolen. Das Wasser und das Feuer. Hesekiel 47, da sehen wir, wie die Ströme lebendigen Wassers aus dem Tempel herausfließen. Und überall, wohin diese Ströme kommen, wird das Wasser gesund und werden Fischen sein und so weiter. Das Feuer, das sehen wir, das Feuer des Heiligen Geistes in Apostelgeschichte 2, Vers 3, die feurige Zungen auf den Jüngern. Und über beides spricht der Herr seinen Willen aus. Im Blick auf das Wasser, Jesaja 44, Vers 3, ich will Wasser gießen auf das Dürstige und Ströme auf das Dürre. Und im Blick auf das Feuer des Geistes hat der Herr Jesus gesagt in Lukas 12, Vers 59, ich bin gekommen auf Erde, dass ich ein Feuer anzünde. Und was wollte ich lieber? Es brennte schon. Sogar in dieser Endzeit haben wir die klare Verheißung, dass Gott eine Erweckung schenken will, wenn, und da wird ein eigenartiges Wort gesagt durch den Prophet Joel, Joel 2, Vers 17. Lass die Priester des Herrn Diener weinend zwischen Halle und Altar und sagen, Herr, schone deines Volks und lass dein Erbteil nicht zu Schanden werden. Die Priester, ach meine Freunde im Neuen Testament, sind wir, die wir wiedergeboren sind, alle Könige und Priester. Und wenn die Priester beginnen zwischen das Heiligtum und dem Altar, zwischen Golgatha und das Durchdringen zum Allerheiligsten, beginnen zu weinen über das Volk Gottes, über ihre eigenen Sünden, dann will der Herr eine Erweckung schenken. Wenn wir unsere Herzen nicht länger ausklammern, wie es ja hier steht, auch in Joel 2, Vers 13, zerreißet eure Herzen und nicht eure Kleider. Mit anderen Worten, nicht äußerliche Bäder, sondern innerlich. Und bekehret euch zu dem Herrn, euren Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und ihn reut bald der Strafe. Nachdem wir nun festgestellt haben, meine Brüder und Schwestern, dass Gott eine jetzige Scheidung zwischen Licht und Finsternis will, dass Gott eine Erweckung haben will, möchte ich eine zweite Frage in eurer Mitte niederlegen. Was ist eine Erweckung? Was ist eine Erweckung? Das Wort sagt es schon. Es aufwachen. Es aufwachen. Der Apostel Paulus hat inspiriert durch den Heiligen Geist diesbezüglich ein sehr klares Wort gesagt in Epheser 5, Vers 14. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst und stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Das heißt, steht auf, heißt es eigentlich im Urtext, steht auf von aus den Toten heraus. Trennet euch, scheidet euch von dem finsteren Tod. Ihr Kinder Gottes werdet lebendig. Es sind alles theoretische Begriffe für uns geworden. Wir sagen, wir glauben an Gott, wir glauben an Jesus Christus, wir glauben an sein Blut, wir glauben an die Heiligkeit Gottes. Aber meine Freunde, wenn das Realität wird für uns, Wirklichkeit, tastbare Wirklichkeit, dann sind wir aufgewacht. Dann haben wir die Scheidung vollzogen zwischen Licht und Finsternis. Nicht erweckt sein ist nämlich das Gegenteil, dass man schläft. Das heißt, dass du dich unbewusst bist, unbewusst dahin vegetierst im Alltag. Von dem, was der Herr dich sein will und wie er sich offenbaren will in und durch dein Leben. Seitdem ich das erkannt habe, finde ich keine Ruhe mehr, bis Gott eine neue Erweckung schenkt, ein Durchbruch wie nie zuvor. Ich will euch aber auch sagen, was eine Erweckung nicht ist. Eine Erweckung ist kein Wunder, ist kein übernatürliches Wunder. Denn wenn eine Erweckung ein übernatürliches Eingreifen Gottes wären, dann könnten wir die Verantwortung wieder von uns abschieben. Und könnten wir sagen, ja, der Geist weht, wo er will. Das ist merkwürdigerweise ein Text, der viel herangezogen wird. Und er steht nirgends in der Bibel. Nirgends. Es steht wohl in Johannes 3, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt, wohin er geht. Das hat der Herr Jesus gesagt. Das hat aber mit dem Willen Gottes zu einer Erweckung nichts zu tun. Nein, nein. Eine Erweckung ist nicht ein Wunder Gottes, ein übernatürliches Eingreifen Gottes. Gott hat es im Prinzip schon getan. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Ein Landwirt zum Beispiel, ein Landwirt. Was tut ein Landwirt? Ein Landwirt, nun, Jakobus sagt von einem Landwirt, ein Ackermann, in Jakobus 5, Vers 7 und 8, siehe, ein Ackermann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und ist geduldig darüber, bis sie empfangen den Frühregen und Spätregen. Ja, wann wartet er darauf? Wann? Kann er einfach bei seinem steinigen Acker voller Unkraut warten oder auf einen Stuhl sitzen und sagen, ja, der Segen muss von oben kommen. Kann er so erwarten, dass sein Acker Frucht bringt? Nein, nein. Er muss erst das tun, was er tun kann und tun muss. Dann wird Gott das tun, was er nicht tun kann. Ist das klar? Hosea 10, Vers 12. Darum, heißt es dort, darum sehet euch Gerechtigkeit und erntet Liebe. Pflüget ein neues. Pflüget ein neues, weil es Zeit ist, dem Herrn zu suchen. Bis dass er kommt und lasse regnen über euch Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, der Ackermann, der Landwirt, der Bauer, der kann nicht einfach abwarten, dass Getreide wächst. Er muss erst sein Acker umpflügen, einverstanden? Räumet die Steine hinweg, pflüget ein neues. Und damit will ich Folgendes sagen. Wenn es heißt, da schied Gott das Licht von der Finsternis und das nicht in deinem Leben geschieht, dann müssen wir sagen, die Verantwortung der Erweckung liegt auf uns. Die Verantwortung, ob so etwas geschieht in deinem Leben, so ein Durchbruch des Lichtes, liegt bei dir selbst. Nachdem wir das festgestellt haben, wollen wir noch einen Schritt weiter gehen. Warum ist eine Erweckung eigentlich notwendig? Glaubt ihr, dass eine Erweckung notwendig ist in unseren Tagen? Wollen wir die Tatsache einmal miteinander betrachten, warum eine Erweckung schreiend notwendig ist in unseren Tagen? Weil erstens, nur eine Erweckung, die Auferstehung Jesu Christi zu einer täglichen Realität macht. So kann der lebendige Herr sich offenbaren. Gott hat nie bewiesen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Man muss es glauben. Aus diesem Grunde soll man nie diskutieren mit Ungläubigen und versuchen, sie zu beweisen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Es gibt nur einen Beweis, den Gott gegeben hat. Und zwar in dem unteilbaren Punkt der Zeit, wo er in Synchronisation mit seinem Sohn Folgendes tat. Gott hat Jesus auferweckt und Jesus ist auferstanden. Das ist der Beweis. Das hat Paulus gesagt in Römer 1, Vers 4. Er ist kräftig erwiesen, der Sohn Gottes zu sein, seit der Zeit, da er auferstanden ist. Jesus Christus, unseren Herrn. Nun, wie beweisen wir der Welt, dass Christus Jesus wirklich auferstanden ist? Gott duldet nur einen Beweis. Die absolute Scheidung von Licht und Finsternis. Das heißt, die Offenbarung Jesu Christi durch uns. Wachet auf, der du schläfst. Wachet auf, du Geist der ersten Zeugen. Zweitens, wisst ihr, was eine Erweckung ist? Erweckung ist das einzige Mittel, das getrennte Kinder Gottes wieder zusammenführt, indem sie sich scheiden von der Finsternis. Jetzt sucht jeder das Seine. Sie suchen alle das Ihrige. In dem Augenblick, wo wir tatkräftig erweckt werden und Ja sagen zu dieser großen Scheidung in unserem Leben, beginnen wir alle ein Ziel nachzujagen. Wir suchen alle Jesus. Da ist es auf einmal völlig uninteressant, ob man zu einer evangelischen Gemeinschaft, zu einer lutherischen Kirche, zur Heilsarmee oder zu weiß ich was gehört. Da auf einmal merkt man, wir sind in Jesus Christus eins. Da ist eine organische Einheit. Da versöhnt man sich wieder. Der Erweckte kann wieder fragen, vergib mir. Aber ich habe noch einen ernsteren Grund, meine Freunde, warum eine Erweckung notwendig ist. Nur eine Erweckung, und nun höret, nur eine Erweckung kann die Gnadezeit in unsere Tagen verlängern und das drohende Gericht, das wir spüren, das kommt, hinausschieben. Meine Freunde, macht euch keine Illusionen. Wenn nach dem prophetischen Wort laut Hesekiel 38 und 39 Russland und seine Satelliten auf den Hügeln und Bergen Israels sein Ende finden wird, der Westen kommt nicht ohne Schaden davon. Das steht in Hesekiel 39, Vers 6, und ich zitiere hier die Menge Bibel. Und ich will Feuer werfen über Magog und über die so in Sorglosigkeit an den Küstenländern wohnen. Und meine Freunde, jetzt schau mal eine Weltkarte, die Küstenländer, das sind nicht nur die Länder, die an der Küste des Mittelmeers sind, sondern an der Küste des Atlantiks, das ist der ganze Westen. Feuer werfen, über die so in Sorglosigkeit leben. Was leben wir doch sorglos, hä? Was leben wir gut in unseren Tagen? Ja, aber plötzlich kommt ein Feuer vom Himmel. Mir scheint, wenn der Herr vor der Entrückung noch ein dritter Weltkrieg zulässt, was im Bereich des Wahrscheinlichen liegt, dass nur erweckte Kinder Gottes bewahrt werden können. Denn nur eine Kirchenbewegung, eine geistliche Bewegung, geisterfüllte Menschen, gereinigt von Sünden, die sind imstande, die Todesmächte zu vertreiben. Wenn aber keine Erweckung kommt, wenn in euer Leben, in dein Leben keine Scheidung kommt zwischen Licht und Finsternis, dann kommt das Furchtbare, dann wird, wie der Herr Jesus sagt, das Salz, ihr seid das Salz der Erde. Aber wie fährt er dann weiter in Matthäus 5, Vers 13? Ihr seid das Salz der Erde. Wo nun das Salz dumm wird, womit soll man salzen? Es ist hinfort zu nichts nützen, denn dass man es hinausschütte und lasse es die Leute zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Schäfel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es denn alle, die im Hause sind. Also lasst euer Licht leuchten. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Ja, aber wenn das nicht der Fall ist, meine Freunde, dann verfallen wir dem Gericht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes geistig gesinnte Kind Gottes, das heute diese Hurenluft einatmet, in diese dämonisierte Welt, wo die Grenze zwischen Welt und Nachfolge Jesu ausgewischt werden, wo die Kirche weltlich wird und die Welt kirchlich, wo man keinen Unterschied mehr sieht, wo der Moral absackt wie nie zuvor, das spürt man innerlich, es kann nicht sehr lange mehr so weitergehen. Ja, nur eines kann die Gnadenzeit verlängern, eine Erweckung. Und wenn die Erweckung nicht kommt, das sage ich mit großem Ernst, wenn die große Scheidung nicht kommt, Johannes 8, 21, das sprach Jesus abermals zu ihnen, ich gehe hinweg und ihr werdet mich suchen und in eure Sünden sterben. Dann werdet ihr, dann wirst du die Todesmächten preisgegeben. Wir brauchen keine neuen Methoden. Wir brauchen keine Renovation. Wir brauchen eine Erweckung. Nur Erweckung kann auch in deiner Familie, in deiner Ehe, Fluch in Segen verwandeln. Nur eine Erweckung in dein persönliches Leben kann die Schwesternschaft oder Bruderschaft, in dem du lebst und wirkst, wieder erneuern. Nur eine radikale Scheidung, inwendig in deinem Herzen, nicht auswendig, sondern inwendig, durch das Gericht von Golgatha, denn das Wort vom Kreuz ist schärfer als kein zweiseitiges Wort und geht durch, bis wo? Bis ins Innerste, bis das es scheidet. Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Sinne und Gedanken des Herzens. Inwendig muss die Scheidung vollzogen werden. Und wenn wir das nicht wollen, dann verfallen wir den Fluch. Paulus hat uns gewarnt in 1. Korinther 11, Vers 32. Da sagt er, wenn wir aber gerichtet werden, so wie heute Abend, wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir von dem Herrn gezüchtigt, auf dass wir nicht samt der Welt verdammt werden. Mit anderen Worten, da schied Gott das Licht von der Finsternis. Wenn Gott euch richtet heute Abend durch sein Wort, weil du so stolz bist, so hart bist, so kritisch bist, so unversöhnlich bist, wenn du dich nicht scheiden lassen willst von der Finsternis, dann richtet Gott dich heute Abend durch sein Wort, damit du nicht samt der Welt verdammt wirst. Meine Freunde, das Entsetzliche nämlich ist, wenn wir in der Dämmerung wandeln, das heißt, wenn wir, sowohl als auch, wenn wir einen trüben Eindruck machen, dann sind wir nicht ein Geruch zum Leben, sondern ein Geruch zum Tode. Dann sind wir Totenreben. Das ist ein Entsetzlicher. Dann hat das, was wir sagen, keine Aussagekraft, weil unser Wesen nicht Licht ist. Das ist des Auges, des Leibes Licht. Welch ein Unterschied zwischen ein erwecktes Kind Gottes, bei dem Licht und Finsternis geschieden ist. Es leuchtet klar. Und bei den anderen? Ach, nur eine Erweckung, und das will ich auch sagen heute Abend, kann erwirken, dass ihr in der Heiligung fortfahret. Denn wir essen von dem Baum der Erkenntnis. Aber wenn wir das Wort Gottes nicht durch Glaubensgehorsam in unserem Herz verarbeiten, dann wird es uns zum Gericht, dann haben wir diese laue, gesegnete Versammlungen. Dann werden wir Traditionschristen. Da muss der Herr klagen durch den Prophet Hosea in Hosea 11, Vers 7. Mein Volk ist müde, sich zu mir zu kehren. Und wenn man ihnen predigt, so richtet sich keiner auf. Glaubt ihr, dass eine Erweckung nötig ist? Jawohl, es ist nötig, weil nur eine Erweckung, und da bin ich so froh, das sagen zu können, weil nur eine Erweckung die kommende große Scheidung beschleunigen kann, auf den wir alle warten. Nämlich das Wiederkommen des Herrn Jesu. Ich will euch sagen, Erweckung hängt eng zusammen mit dem Wiederkommen Jesu. Wenn wir nämlich erweckt werden, dann kommen wir wieder in der erste Liebe. Und wenn wir in der erste Liebe kommen, dann werden wir wieder Evangelisten. Dann richten wir unsere Blicke wieder auf eine verlorene Welt. Dann werden mehrere Menschen gerettet. Wir meinen immer, die Erweckung beginnt in einer Evangelisation bei Sündern. Aber das ist gar nicht wahr. Die Erweckung muss bei den Kindern Gottes beginnen. Und dann vernehmen wir das Wort Jesu erst recht. Das Wort, das er gesagt hat in Johannes 10, Vers 16. Ich habe noch andere Schafe. Die sind nicht aus diesem Stalle. Und dieselbe muss ich herführen. Und sie werden meine Stimme hören. Und wird eine Herde und ein Hirte sein. Und meine Freunde, in unseren Tagen wartet alles auf eine Erweckung. Dann möchte ich euch die Frage vorlegen heute Abend. Wann werden wir denn eine Erweckung erwarten können? Wann? Wann? Lass mich drei Dinge sagen. Erstens, wenn die Kinder Gottes, wenn ihr willig werdet, endlich ein Ganzopfer zu werden, nichts mehr zurückhalten, wie es Römer 12, Vers 1 sehr klar sagt. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebe zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wir betrügen Gott, den Herrn, mit unserer halben Hingabe. Wenn wir singen, ich will dich lieben, meine Stärken, und wir halten vieles zurück, wie Ananias und Sapphira, die tot niedergefallen sind, weil sie den Schein haben wollten, dass sie den Herrn alles gebracht, aber in Wirklichkeit vieles zurückgehalten. Aber du kannst eine Erweckung erwarten, wenn du bedingungslos dich heute Abend auslieferst und sagst, hier hast du mich ganz, Herr Jesus. Zweitens, wir können eine Erweckung erwarten, wenn, wie wir soeben gelesen haben in Joel 2, Vers 7, die Kinder Gottes, die Priester zwischen Halle und Altar weinen. Das heißt, wenn du beginnst zu weinen über deine eigenen Sünden und für die, die des Volkes Gottes, wenn wir ernstlich beten. Ja, ich möchte es noch drittens noch eindringlicher sagen. Du wirst eine Erweckung erwarten können, du persönlich, wenn du willig bist, im tiefsten deines Wesens die Wahrheit nicht mehr Widerstand zu leisten, sondern Licht von der Finsternis scheiden zu lassen von Gottes Wegen. Denn so spricht der Herr durch 2. Chroniker 7, Vers 14, wenn mein Volk sich demütigt, das nach meinem Namen genannt ist, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren werden, so will ich vom Himmel hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Die große Scheidung Meine Freunde, wenn heute Abend eine große Scheidung in unserer Mitte vollzogen wird zwischen Licht und Finsternis, dann ist die Erweckung da. Wie es der Herr am Anfang tat, vor sein mächtiges Handeln, da schied Gott das Licht von der Finsternis, so jetzt wieder vor sein mächtiges Handeln in der Weltgeschichte, wie zweimal Erweckung, Entrückung. Heute geht eine große Scheidung durch die Christenheit hindurch. Habt ihr das noch nie gesehen? Von dieser großen Scheidung redet nicht das erste Blatt der Bibel, sondern das letzte Blatt der Bibel. In Offenbarung 22, Vers 11. Wer böse ist, der sei fernerhin böse. Wer unrein ist, der sei fernerhin unrein. Wer aber fromm ist, der sei fernerhin fromm. Und wer heilig ist, der sei fernerhin heilig. Siehe, ich komme bald, um mein Lohn mit mir zu geben, einem jeglichen, wie sein Werk sein wird. Die große Scheidung. Ja, nun will ich mal den Fall annehmen. Du sagst heute Abend einfach nein. Du gehst nach Hause und du sagst, ich nehme das zur Kenntnis, aber du gehst nicht darauf ein. Du willst die Scheidung zwischen Licht und Finsternis nicht vollziehen lassen in dein Leben. Was tut Gott denn mit diejenigen Leute, auch wenn sie sich gläubig nennen, die Finsternis letzten Endes lieber haben als das Licht, die sich wehren gegen diese Scheidung, gegen diese Erweckung? Das muss ich euch sagen, das ist sehr ernst. Der Herr scheidet sich von solchen. Es kann einer gläubig sein, aber du wehrst dich mit letzter Verzweiflung gegen die Scheidung von Licht und Finsternis. So scheidet Gott sich von dir. Ich zitiere Jesaja 59, wo geschrieben steht: Siehe, des Herrn Hand ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könne, und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht hören, sondern eure Untugenden scheiden euch und euren Gott voneinander, und eure Sünden verbergen das Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Ganze christliche Gemeinden sind heute in einer Gerichtsisolation. Und es ist mit ihnen wie bei Simpson, von dem gesagt wird, er wusste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Gott hat sich geschieden von euch. Es ist alles noch christlich in euer Leben, in eurer Familie, in eurer Gemeinde. Aber sind deine Sünden, dein Ungehorsam, deine Zungensünde, dein Hass, dein Weltsinn, deine Unwahrhaftigkeit die Behauptung deines seelischen Wesens, weshalb der Herr sich scheidet von dir? Denn, sagt er in Jesaja 59, Vers 12, unsere Übertretungen vor dir sind zu viel. Und unsere Sünde antworten wider uns, denn unsere Übertretungen sind bei uns und wir führen unsere Sünde. Wenn das der Fall ist, ach, das ist schon der Anfang einer Scheidung. Wenn das dein Bekenntnis ist heute Abend, ja, meine Übertretungen sind zu viel, wie ich fühle meine Sünde, dann höre des Herrn Wort. Gott will sich nicht scheiden von dir. Niemals. Wenn einer Ja sagt zu der Scheidung zwischen Licht und Finsternis, dann darf er jubeln mit Paulus in Römer 8, Vers 35. Das ist ein herrliches Wort, Römer 8, Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Fährlichkeit oder Schwert, da mag kommen, was kommen will. Dritter Weltkrieg, Hunger, Pestilenz, Mächte der Finsternis. Aber wenn du Ja sagst zu der Scheidung von Licht und Finsternis, dann ruft er aus, nichts kann uns scheiden. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafen. Aber in dem allen überwinden wir weit um deswillen, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewaltigen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesus ist, unserem Herrn. Wir lamentieren, wir jammern über allerlei Umständen, über böse Nachbarn, über Finsternismächten, über den Teufel. Wir jammern über allerlei, aber nichts macht uns scheiden. Es sei denn, dass wir die Scheidung zwischen Licht und Finsternis selber nicht wollen. Land, 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 höre des Herrn Wort. Die große Scheidung, Gott hat sie vollzogen und sie kommt. Es war in der Vergangenheit schon so. Ihr müsst nur mal in der Vergangenheit blicken, in der Heilsgeschichte. Die Stunde der Wahrheit kam für Lot. Lot wurde geschieden, beziehungsweise seine Frau wurde geschieden von ihrem Mann Lot. Weil in dem Augenblick, wo das Gericht kam, das Herz der Frau an dem Diesseitigen hing. Deswegen unterbricht der Herr Jesus Christus später im Lukas-Evangelium seine prophetischen Rede und ruft aus, gedenket Lots Weib. Die Scheidung ging durch die Familie hindurch. Ich denke an Noahs Zeitgenossen. Noah hat jahrzehntelang geprägt, hat seine Arche gebaut, hat um eine Erweckung gefleht, hat die Leute gesagt, scheidet euch von der Finsternis, kommt in diese Rettungsarche. Aber der Herr Jesus sagt später von ihnen, von Noahs Zeitgenossen, sie achteten es nicht. Bis wann? Bis die Sintflut kam. Da haben sie es geachtet, da kam eine mächtige Erweckung, aber die Erweckung kam zu spät. Denn Gott hat die große Scheidung schon vollzogen, die Türe war verschlossen. Und die bald kommende Scheidung, das ist die Entrückung. Diese Entrückung, es muss nichts mehr erfüllt werden, dass die Entrückung geschehe. Denn das schlussendliche Zeichen, auf dem die Gläubigen Jahrhunderte gewartet haben, hat sich heute bereits erfüllt. Der Wiederaufbau der zerfallenen Hütte Davids. Rückkehr Israels nach seinem Lande. Ja, nun kommt es, nicht wahr? Die große Scheidung. Die Entrückung hat das Element der Scheidung in sich. Dann werden zwei auf dem Bette sein. Eine wird angenommen. Andere wird verlassen werden. Zwei werden mahlen in der Mühle. Eine wird angenommen, der andere wird verlassen werden. Sehr plastisch hat der Herr Jesus es uns dargestellt in dem Gleichnis der 10 Jungfrauen. Die 5 blieben draußen, die 5 waren drinnen. Sie klopften an, aber es war eine Scheidung. Weichert von mir, ich habe euch noch nie gekannt. Die große Scheidung. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und jetzt will er das Licht von der Finsternis scheiden in deinem Leben. Inwendig, in dein Herz. Durch das Wort, das schärfer ist, das kein Zweischneidungsschwert. Durch das richtende Wort. Willst du jetzt ins Licht treten? Willst du aufhören, auf beide Seiten zu hinken, sowohl als auch? Willst du aufhören, in der Dämmerung zu wandeln? Willst du jetzt die Erweckung erleben in deinem Herzen? Willst du jetzt schonungslos ans Licht treten mit all deiner Finsternis, mit all deiner Sünde, jetzt in diesem Augenblick? Wer das tun will von euch, der möge es bezeugen vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt, indem ihr von eurem Platz aufsteht und sagt, ich will es. Sag es. Ich will beten für diejenigen, die stehen, und ich nehme an, dass all diejenigen, die aufgestanden sind, von Herzen bereit sind, auch den Preis für diese große Scheidung zu bezahlen. Herr, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Dein Wort ist ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Aber dein Wort ist auch ein Balsam, der furchtbare Wunden heilt. Dein Wort, Herr, ist ein lebendiger Samen zur Wiedergeburt. Dein Wort ist die Wahrheit. Und wir beugen uns unter die Macht deines Wortes. Herr Jesus, scheide du in diese Herzen Licht von Finsternis und Finsternis vom Licht, damit diese Menschen heimgehen als Kinder des Lichts, als Menschen der Erweckung, als solche, die gar nicht überrascht und überrumpelt werden, wenn du die große Scheidung vollziehst, wenn du heute Nacht wiederkommst, wenn du in einem Nu alle Kinder des Lichts zu dir hin entrücken wirst. Danach verlangen wir. Und deswegen treten wir jetzt als Versammlung, als Gemeinde Jesu ans Licht mit aller Finsternis, mit aller Unversöhnlichkeit, mit aller Härte, mit Hass, mit Unreinigkeit, mit Geiz. Herr, du kennst all die Sünde, mit Unzucht. Herr, ich danke dir, dass du jetzt durch dein Wort die große Scheidung vollziehst. Gerade jetzt. Und wir anbetend ins Licht treten dürfen und im Geiste niederknien und ausrufen mit deinem Knecht Paulus, Dank saget dem Vater, der uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsternis und versetzt in dem Reiche seines lieben Sohnes. Du sprichst, Herr Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird in der Finsternis nicht wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Amen.
Sie hörten soeben eine Archivbotschaft von Wim Malgo, dem Gründer unseres Missionswerkes Mitternachtsruf, mit dem Thema Die große Scheidung. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!